Ich weiß nicht, wer von euch die Gelegenheit schon gehabt hat, einen jüdischen Gottesdienst mal zu besuchen. Ist der ein oder andere da, der das schon mal erlebt hat? Ja, wenige. Dankeschön. Ganz oft rein. Was mich fasziniert hat dort im Gottesdienst, sind viele Dinge. Das eine, der Prediger oder Rabbiner ist gar nicht so viel am Reden, der singt viel mehr. Also wenn ich jetzt meine Predigt singend vortragen müsste, wäre es doch ein bisschen spannend. Aber das machen die. Die sind da vorne und sie haben gute Stimmen, die Rabbiner. Und dann hinterm Rabbiner ist da so ein Kästchen in der Wand. Habt ihr vielleicht auch mal gesehen. Und es ist ganz lange Zeit zu und dann einisch wird es ein bisschen aufgemacht. Und da hinten ist so wie ein heiliger Schrein, wo eine Schriftrolle drin steht. Übrigens in der Schweiz gar nicht so einfach, in eine Synagoge reinzukommen. Also in St. Gallen war ich drin wegen der Führung und in Zürich bin ich mal rein, weil die Tür offen war gerade, ein anderer riss rein und irgendwann bin ich dann rausspediert worden, weil es hieß, halt, da darf man nicht einfach so rein. Es ist gar nicht so einfach, an so einem Gottesdienst mal teilzunehmen. In der Gemeinde, wo ich war, in Karlsruhe in der Synagoge, wir waren mit dem Rabbi gut befreundet, sind es heute noch, da waren die Frauen auf der einen Seite, die Herren auf der anderen. Also bei uns ist es gemischt, aber dort war es eine Seite, andere Seite. Ja, nicht nur der Gottesdienst war spannend, sondern als ich so bei dem Rabbiner daheim war, da habe ich auch viel mehr über die Gebräuche und Sitten der Juden eigentlich erfahren. So am Sabbat, ja, was macht man dort? Sabbatanfang schon was ganz Spezielles, die verschiedenen Zeremonien, die es dazu gibt, die Vorbereitung, die gemacht wird, um für den Sabbat parat zu sein. Es hat mich fasziniert. Oder dann am Sabbat, wo man keine Arbeit tun soll. Oder auch der Sabbatweg, die Synagoge soll zu Fuß erreichbar sein, dass man es gar nicht weit hat. Viele Dinge, die bei mir eigentlich so diese Ehrfurcht ausgelöst haben gegenüber Gott. Auf der anderen Seite aber dann auch teilweise das Absurde, was daraus entstanden ist. Also da waren die einen Leute, die hatten nur noch Zeitschaltuhren überall, damit sie am Sabbat ja keine Taste berühren müssen. Der Fernseher lief den ganzen Sabbat durch, weil dann muss ich schon nicht draufdrücken. Und so gab es für alles mögliche Sachen, wo ich gedacht habe, naja, ist das jetzt Sinn und Zweck von Sabbatheiligung? Oder auch mit dem Sabbatweg, da gab es auch verschiedene Lösungen, wie man den verlängern konnte. Was mich auch fasziniert hat, waren die Jahresfeste. Habt ihr mal so ein jüdisches Jahresfest miterlebt? Wart ihr mal dort? In Prag habe ich mal das Lichterfest, das Chanukka, miterlebt, dort in der Synagoge. Und es ist spannend gewesen, was sie dort für Traditionen dann machen. Aber noch heute feiern sie Pesach, Passafest, Rosh Hashanah, Neujahrsfest und andere Feste, die wichtig sind, die sie immer wieder an das erinnern, was in der Bibel passiert war. Und immer wenn so Passazeit war, dann hat unser rabbinischer Freund uns eine große Tasche gegeben mit einem Karton drin. Und der Karton war beschrieben mit Matze. Habt ihr das schon mal gehört? Das war das jüdische, koschere Knäckebrot für Passa. Und das hat man dort bekommen und hat es essen dürfen. Es schmeckt eigentlich nach nichts, nach Mehl im Mund. Aber das haben wir bekommen, so eine große Kiste, und von der durften wir dann immer essen. Was besonders bei den Juden natürlich ist, ist dieser Sabbatanfang. Ich weiß nicht, wie ihr Sabbatanfang erlebt habt. Vielleicht seid ihr als Adventistenkinder groß geworden. Vielleicht habt ihr selber Traditionen geprägt für eure Familie, für eure Kinder. Als Bettina und ich Kinder bekommen haben, haben wir uns auch überlegt, wie können wir so Sabbat-Traditionen ihnen mitgeben? Und ich weiß noch, wie wir so einen siebenarmigen Leuchter hatten mit Kerzen drauf, wie es jeden Freitagabend Weihe gab, Fladen oder wie es auch immer, Früchtekuchen, je nachdem aus welcher Region ihr stammt. Es war zumindest essbar. Und dann gab es noch was ganz Besonderes. Und zwar haben wir den Kindern einen Sabbatsegen gegeben. Die Juden geben ihren Kindern einen Segen weiter. Und die Kinder sind dann zu mir gekommen, eins nach dem anderen, und ich habe ihnen einen Segen gesprochen. Es waren für uns wunderschöne Rituale eigentlich, die wir einstudiert haben da für den, oder einstudiert, die wir praktiziert haben für den Sabbat. Und ich denke, es liegt auch viel Wertvolles darin, wenn man wie den Sabbatanfang zu etwas Besonderem machen darf. Heute ist es bei uns ein bisschen anders. Wir haben so einen kleinen Rahmen daheim, wo immer die Sabbat-Anfangszeit schon drinsteht. Schon die ganze Woche über weißt du, aha, dann wird Sabbat-Anfang sein in der Woche. Einen siebenarmigen Leuchter haben wir wieder bekommen. Den haben wir, nur die Kerzen noch nicht dazu. Von daher gibt es noch keine Kerzen. Aber wir wollen zeigen eigentlich auch, dass Sabbat etwas Besonderes ist. Und einmal im Monat dürfen wir hier zum Sabbatanfang sein, das war gestern wieder der Fall, wo wir auch miteinander Sabbat feiern dürfen. Wichtig für die Juden ist auch die Tora, dieses Wort Gottes, das da hinten in diesem Schrein steht und ausdrückt, es ist das Zentrum von der Botschaft. Und wer mal zu Juden heimkommt, der wird etwas entdecken, wenn er zur Tür von einem Juden kommt. Und das ist dieses hier. Wer weiß, wie das heißt? Eine Mesusa, genau. Und für was ist so eine Mesusa? Die ist übrigens nicht kerzengrad montiert, sondern sie ist immer schräg montiert. Und die hängt da im Türrahmen. Und wenn ein Jude in die Tür reingeht, berührt er das meistens kurz und geht dann durch die Tür. Aber in der Mesusa ist noch was drin. Eine Verheißung. Ja, mal schauen. Kannst du Hebräisch?
Ich habe aber die kleiner gesehen, nicht so groß. Es gibt auch kleinere.
Es gibt kleine, ja. Ich bekomme es gar nicht richtig auf. Zu gut zugeklebt. Naja. Es hat einen hebräischen Text drin. Und den Text möchte ich mit euch aufschlagen. Ihr findet ihn im 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6 und dort in Vers 4 bis 9. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Und da heißt es, du sollst sie schreiben auf die Pforten deines Hauses und an die Tore. 5. Mose 6, 4 bis 9, jetzt habe ich es richtig. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist die Kernaussage eines Juden. Das Schma Israel. Das ist der Inhalt vom Glauben. Es gibt einen Gott, der Herr. Er ist Gott allein. Und wo sollen sie es alles sich zur Erinnerung montieren? An die Tür, das war das Letzte. Sie sollen es sich als Zeichen zwischen die Augen, das sind die Leute, die so ein schwarzes Kästchen da haben mit dem Riemen festgebunden, könnt ihr an der Klagemauer beobachten, könnt ihr auch in den Synagogen beobachten. Und wo soll es noch sein? An den Händen bzw. den Armen. Auch dort haben sie so Lederriemen, die sie hochbinden als ein Zeichen daran. Wie erinnern wir uns daran, dass wir einen Gott haben? Einen Gott allein, den wir lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das fünfte Buch Mose, wo dieser Text steht, das heißt eigentlich die Wiederholung des Gesetzes. Es wird das zweite Mal das Gesetz verkündet. Und gerade im Kapitel davor, im fünften Mose, Kapitel 5, haben wir die Wiederholung der 10 Gebote, wo dann Bezug genommen wird auf die Befreiung aus Ägypten beim Sabbatgebot. Im Neuen Testament tönt die 10 Gebote recht ähnlich wie dieses Schma Israel. Da finden wir es nämlich in Matthäus Kapitel 22, wo die Jünger Jesus fragen nach dem wichtigsten Gebot im Dekalog. Und was sagt Jesus? Matthäus 22, Abvers 36. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden immer zwei Elemente herausgestrichen. Einerseits die Gebote als Grundlage des Glaubens, der Werte und der Lebensausrichtung. Und das zweite Element, die persönliche Ausrichtung auf Gott in allen Bereichen des Lebens. Können wir dem nicht voll und ganz zustimmen? Das Gesetz als Fundament und unsere persönliche Ausrichtung in allen Bereichen auf Gott? Ich denke, das trifft auch auf uns heute zu. Allerdings ist es in der Praxis nicht immer so einfach. Das war es auch zu Jesus-Zeiten nicht. Und so möchte ich euch kurz zwei so große Personengruppen vorstellen. Und wir gehören wahrscheinlich auch zur einen oder zur anderen davon. Die eine Personengruppe waren die Pharisäer. In Matthäus 23, Vers 1 bis 5, da redet Jesus wieder mit seinen Jüngern und sagt, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere, unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schulter, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krumm. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Haben die Pharisäer die Gesetze gehalten? Ja. Sie waren da, sie haben das praktiziert. Sie haben eine Strichliste gehabt und die haben sie ausgefüllt. Sie hatten sogar noch viel mehr Gesetze drumherum, damit sie ja nicht den Kern der Gesetze verletzen. Und was sagt Jesus über sie? Was sie tun, ist nicht schlecht, ist gut. Aber die Motivation dahinter und wie sie mit den Mitmenschen darauf umgehen, das kann es nicht sein. Später bezeichnet er sie sogar als Heuchler, getünchte Gräber und Otternbrut. Ein drastisches Urteil. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck von Gottes Liebe. Und sie sollen auch als solcher verstanden werden für den Menschen. Und wenn wir sie tun, muss die Motivation davon die Liebe und das Vertrauen gegenüber Gott sein. Es kann nicht die Strichliste sein. Stell dir vor, jemand schenkt dir 100.000 Franken. Würdet ihr es annehmen? Also ich schon. Wäre ein schöner Batze, könnte man was mitmachen. Aber wenn dir jetzt jemand 100.000 Franken schenkt, wärst du in Zukunft zu der Person nicht freundlich? Und ja, wärst einfach dankbar der Person gegenüber? Ich denke schon. Nicht, dass man sich jetzt einschleimen müsste, aber so eine Dankbarkeit, denke ich, die wäre da. Und wie ist das bei uns und Gott? Hat er uns nicht viel mehr als 100.000 Franken geschenkt? Und verspüren wir da auch eine Dankbarkeit? Die zweite Gruppe, ich nenne sie die Aktivisten. Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Matthäus 7, 21 bis 23. Dort heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Jedes Mal, wenn ich den Text lese, denke ich, das passt nicht zusammen, funktioniert doch nicht. Ich kann doch nicht so viel Gutes tun und nachher sagt Gott, ich kenne dich nicht. Kann doch nicht wahr sein, es widerstrebt mir zutiefst. Jesus spricht hier eine Personengruppe an, die aktiv ist. Sie praktizieren sogar geistliche Gaben, wie wir später auch hören im Galaterbrief. Dämonenaustreibung, Heilung und trotzdem heißt, ihr seid Übeltäter. Im Griechischen übrigens Anomia, Gesetzlosigkeit oder gesetzeswidrige Tat oder Unrecht. Die Schlachterbibel übersetzt es auch so. Trotz der guten Werke werden sie nachher als Leute bezeichnet, die Unrecht tun. Wie kann das sein? Kann es sein, dass die Grundlage fehlt, die Basis, auf der diese Handlungen wahrgenommen werden? Kann es sein, dass die Menschen aus sich heraus etwas tun wollen? Ich habe noch keine abschließende Antwort für mich gefunden. Ich ringe noch mit dem Ganzen. Aber ich erlebe diese zwei Personengruppen, die hier in der Bibel dargestellt werden. Die Pharisäer, die genau alles eins zu eins gehalten haben und die Zweiten, die geistliche Gaben praktizieren und trotzdem auch am Ziel vorbeischießen. Und ich frage mich, wo bin ich unterwegs? Wie lebe ich meinen Glauben? In der heutigen Gesellschaft strebt jeder nach Freiheit und nach Unabhängigkeit. Das ist so das höchste Gut, was wir heutzutage haben. Der Mensch möchte selbst bestimmen, sich selbst verwirklichen und möchte tolerant vom anderen behandelt werden. Es hat viele Vorteile, so eine Einstellung. Es gibt Meinungsfreiheit, es gibt Unabhängigkeit, es gibt Vielfalt, es gibt Ehrgeiz. Aber es hat auch Nachteile. Denn wenn jeder selbst machen und tun darf, was er will, gibt es dann noch eine absolute Wahrheit? Gibt es dann noch eine Norm, an die ich mich halten sollte? Wenn ich immer auf mich schaue, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Wenn ich selbst bestimmen darf, was moralisch und ethisch ist, wo gleitet meine Gesellschaft hin? Ich bin überzeugt, so wie es hier in der Mesusa steht, dass wir einen Gott haben. Einen Gott, den ich von ganzem Herzen lieb haben darf, weil er mich zuerst geliebt hat. Ein Gott, der durch seine Gebote, die wir im 5. Mose 5 und 2. Mose 20 haben, uns einen Ausdruck seiner Liebe geben möchte, einen Schutzrahmen. Er möchte uns einen Segen geben. Er möchte eine Basis für unsere Entscheidungen und für unsere Handeln geben. Ellen White beschreibt es im Leben Jesu auf Seite 296 so: Das Gesetz ist ein Ausdruck der Gedanken Gottes. Wird es in Christus angenommen, so wird es auch in unser Herz Eingang finden. Seine Gebote erheben uns über die Macht der natürlichen Wünsche und Neigungen und über die Versuchungen, die zur Sünde verleiten. Gott will unser Wohlergehen. Ich finde, das ist schön zusammengefasst, wofür Gottes Gebote gedacht waren. Und doch erlebe ich in meinem Leben, dass es nicht immer einfach ist, von dieser Unabhängigkeit mich in eine Abhängigkeit zu Gott zu begeben. Daheim lesen wir momentan gerade die Glaubenshelden als Abendandacht mit den Kindern. Vielleicht kennt ihr so das gelbe Buch. Und wenn man so die Geschichten dort liest, dann muss ich sagen, ich staune über die Menschen von damals. Wie viel waren sie bereit, für ihre Treue und ihre Nachfolge einzusetzen? Unglaublich. Oder auch in der Bibel, die Propheten. Ich meine, mit welchem Prophet wollt ihr das Leben tauschen? Sie hatten keine politisch korrekten Botschaften zu vermitteln. Sie wurden gefangen genommen. Sie haben Missgunst erlebt, sie wurden getötet. Für ihre Treue zu Gott hatten sie nur Nachteile. Ich möchte eigentlich nicht tauschen. Und selbst mit den Aposteln möchte ich nicht tauschen. Denke ich an Petrus oder an Johannes, der nachher nach Patmos muss, ganz zu schweigen von Paulus, der x-mal geschlagen wurde, Schiffbruch erlitten hat, zersägt wurde und was weiß ich was. Nee, danke. Auch die Reformatoren hatten es nicht unbedingt einfacher. Ich bin eigentlich recht zufrieden, darf ich so gut haben hier in der Schweiz. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht bräuchte ich manchmal Schwierigkeiten, um zu wissen, was mir der Glaube wert ist. Vielleicht müsste ich manchmal mehr wie ein Martin Luther sein, der sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott hat Israel als sein Volk berufen und hat gesagt, höre Israel. Ich glaube, er spricht auch zu uns. Höre Christian, höre und du darfst deinen Namen einsetzen. Der Herr ist Gott, er ist dein Gott allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Macht. Im Neuen Testament, im Matthäus Kapitel 6, Vers 33, wird es dann so ausgedrückt. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir das alles zufallen. Als Vater möchte ich für meine Kinder das Beste. Ich wünsche mir, dass sie den Weg mit Gott einschlagen. Ich versuche ihnen ein Glaubensleben vorzuleben, das sie ermutigt, den Weg mit Gott zu gehen. Genau dasselbe, glaube ich, macht Gott durch die Bibel mit dir und mir. Er möchte uns anhand der Geschichten zeigen, wie ein Glaubensleben aussehen kann. Er möchte uns den Vorteil davon zeigen. Er möchte uns seine Liebe ausdrücken und möchte uns aufrufen, in diese Beziehung jeden Tag aufs Neue einzugehen. Und so möchte ich euch ermutigen, auch wenn wir das nicht an der Türe bei uns montiert haben, montiert es euch im Herzen, dass ihr ganz bewusst jeden Tag immer wieder an Gott denkt und sagen, der Herr ist mein Gott allein. Amen.